Es gibt Neuigkeiten von Wild. Das geneigte Hörerherzchen wird bei uns sicherlich schon mal von Wild gehört haben. Wild stellt nämlich nachfüllbare und natürliche Körperpflegeprodukte her, die wirklich ganz fantastisch riechen, für mich besonders wichtig, und das ohne Einbußen bei ihrer Funktionalität. Die Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte und Lippenbalsame enthalten natürliche Inhaltsstoffe und sind frei von Aluminiumsalzen, Parabenen und Sulfaten und alle Formeln sind zertifiziert vegan und tierversuchsfrei. Was ich besonders cool finde, ist, dass es für alle Produkte langlebige Aluminiumcases als wiederverwendbare Behälter gibt. Das sieht im Bad dann nicht nur schön aus, wenn alles in so hochwertigen und einheitlichen Behältern steht. Es spart natürlich auch reichlich Verpackungsmüll, denn die Nachfüllpackungen sind plastikfrei und kompostierbar. Bei den Deos könnt ihr aus über 8 Behältern und aus mehr als 10 verschiedenen Nachfülldüften wählen. Viele der Deos sind auch sensitiv und Wild lässt sich mit den Jahreszeiten auch immer was Passendes einfallen. Und aktuell gibt es den Duft Autumn Leaves im Sortiment. Und der erinnert mich total an eine meiner Lieblingsherbstduftkerzen, die ich einfach jedes Jahr habe. Und es riecht so richtig wie so ein nebliger Nadelwald. Die Luft ist so richtig crisp und kalt. Und darunter liegt dann noch so eine süßlich-würzige Duftnote. Es ist wirklich der Duft. Der ist ganz wunderbar. Am liebsten würde ich meinen ganzen Körper damit einreiben. Und wenn es den als Parfüm gäbe, dann hätte ich ihn ganz, ganz sicher. Ihr könnt euch unter wearewild.com durch das Sortiment von Wild durchstöbern. Und wenn ihr was gefunden habt, das euch gefällt, dann spart ihr mit unserem Code STIMMEN20, komplett in Großbuchstaben und in einem durchgeschrieben, 20% auf eure Bestellung. Einfach auf die Website www.wearewild.com/de gehen und bei der Bestellung unseren Code STIMM20 eingeben, dann wird euch der Rabatt an der Kasse ganz automatisch abgezogen. Code und Link findet ihr aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Und wir bedanken uns bei Wild und euch wünschen wir viel Spaß beim Gruseln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Besonders passend im Oktober in der Spooky Season sind wir heute mit einer neuen Zuhörerfolge zurück, in der wir mit euch, von euch Geschichten teilen, nämlich die paranormalen oder auch nicht paranormalen, einfach unheimliche Ereignisse, die uns von unseren Hörerherzchen zugeschickt wurden.
So ist es und da werden wir auch heute für Gänsehaut sorgen, dank euch.
Das hoffe ich.
Ja, davon gehe ich stark aus. Es ist jemals nicht so gewesen, also ich hatte zumindest immer ein bisschen.
Ja, ja. Du legst los?
Ich leg los und habe heute die erste Geschichte von Rina. Und Rina schreibt Folgendes. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hatte schon lange überlegt, ob ich euch von meinen spooky Erlebnissen erzählen soll. Aber bisher habe ich gezögert, denn bis heute hat niemand je alles von meinen Erfahrungen gehört, sondern immer wieder nur kleine Bruchstücke. Und schon dabei bin ich immer wieder auf negative Reaktionen gestoßen. Also habe ich meistens einfach aufgehört, über das Thema paranormale Erlebnisse zu sprechen. Ich glaube, da können wir ganz kurz einmal einhaken und einfach nochmal kurz erklären, dass ihr uns hier absolut safe eure Erlebnisse schicken könnt, weil wir darüber nicht urteilen. Und auch in der Community ganz doll dazu anhalten, streng dazu anhalten, wir urteilen nicht über diese Erlebnisse.
Genau, ne? Also hier wird nicht bewertet auch nicht in diesem Format, wie glaubhaft irgendwas ist. Das beschränkt sich einzig und allein auf unsere True-Crime-Folgen, True Mystery meinetwegen auch, da machen wir das.
Genau.
Ne? Hier nicht.
Ja.
Das ist alles, it's all in good fun. Hier geht es darum, sich einfach ein bisschen zu gruseln, wir wollen uns gemütlich Geschichten erzählen.
Genau. Und wo eben die Geschichten einen Platz haben, die vielleicht sonst nirgendwo einen Platz haben, weil eben geurteilt wird. So. Rina schreibt weiter. Ich persönlich glaube an Übernatürliches durch die Dinge, die ich alleine, aber auch mit anderen zusammen erlebt habe. Allerdings möchte ich jetzt hier nicht alles erzählen. Sagen wir einfach, ich beschränke mich auf die Dinge, die mich am nachhaltigsten geprägt haben. Als erstes sollte ich erwähnen, dass das alles angefangen hat, als meine Mutter, mein Bruder und ich zusammen mit unseren Katzen nach Düsseldorf gezogen sind. Ich war damals 9 und ich fühlte mich von Anfang an unwohl in dieser Wohnung. Aber da ich recht jung war, konnte ich zunächst nicht wirklich etwas mit diesem Gefühl anfangen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das Ganze angefangen hat. Allerdings gab es in dieser Wohnung einige seltsame Ereignisse. Und wenn ich zurückblicke, frage ich mich, ob ich da nicht etwas mitgenommen habe, da mir von dort an einige Jahre immer wieder unheimliche Dinge passiert sind. In der Wohnung gab es viele kleine seltsame Dinge wie Schritte oder Stimmen und das mitten in der Nacht, als niemand mehr wach war. Außerdem begannen dort meine Albträume und ich erlebte in der Wohnung meine ersten Schlafparalysen. Allerdings gab es 2 Nächte, die sich bis heute deutlich in mein Gedächtnis gebrannt haben. Eines Nachts geschah für mich das unheimlichste und prägendste Ereignis. Ich wachte nachts auf und musste auf die Toilette. Es war 3:15, als ich aus meinem Zimmer ging. Mein Zimmer war das erste auf der rechten Seite des Flures, nachdem man durch die Haustür kam. Danach kam das Zimmer meines Bruders. Gegenüber der Haustür war das Wohnzimmer. Auf der linken Seite des Flures ging es ins Schlafzimmer meiner Mutter und danach kam das Bad. Ich kam also aus meinem Zimmer und sah Licht im Wohnzimmer, das ich dem Monitor meiner Mutter zuordnete. Ich wunderte mich, dass sie noch wach war, aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Also ging ich ins Bad mit meinem Kater, der mich stets begleitete, wenn ich durch die Wohnung wanderte. Und plötzlich gab es einen lauten Knall. Mein Kater verschwand panisch hinter der Waschmaschine und auch ich dachte, ich würde aus Angst einen Herzinfarkt kriegen. Es dauerte einige Minuten, bis ich mich aus dem Bad traute und nach meiner Mutter rief. Die Wohnung war plötzlich stockfinster und nachdem ich keine Antwort bekam, rannte ich mit meinem Kater im Arm in mein Zimmer und verkroch mich unter meiner Decke. Ich lag noch eine ganze Weile wach und wartete. Ich weiß nicht genau worauf, aber Gott sei Dank geschah nichts mehr. Die Wohnung blieb ganz still. Ich weiß noch, dass ich am nächsten Morgen meine Mutter fragte, was passiert war, doch diese versicherte mir, dass sie um diese Uhrzeit schon im Bett gewesen war und versuchte mich zu beruhigen und mir zu erklären, dass ich mir das Licht wohl nur eingebildet haben musste und der Knall vermutlich von der anderen Katze kam, die etwas umgeschmissen hatte. Ich hatte damals so unglaubliche Angst, dass ich gut 2 Wochen nur noch bei meiner Mutter im Zimmer schlafen wollte. Bis zu dem nächsten Ereignis, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Wieder wachte ich mitten in der Nacht auf. Und als ich an die Decke blickte, sah ich eine Art Wolke oder eher sowas wie einen Schwarm kleiner Käfer. Es waren viele kleine Punkte, die sich hektisch und unkoordiniert bewegten. Ich weiß nicht genau, wie ich es am besten beschreiben soll, aber am ehesten wohl wie ein Schwarm dunkler Käfer direkt über dem Bett. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich es endlich geschafft, mich aus meiner Schockstarre zu bewegen und meine Mutter anzustoßen. Als sie aufgewacht ist, starrte sie ebenfalls eine Weile an die Decke. Ich fragte sie, ob sie die Käfer über uns auch sehe, ehe sie vorsichtig aufstand, um das Licht anzumachen. Und plötzlich war alles weg. Es war nichts im Raum, als wäre es nur Einbildung gewesen. Danach wollte ich auch nicht mehr bei meiner Mutter schlafen und bevorzugte es nun, mich in meinem Zimmer zu verbarrikadieren. Denn meine Mutter schob auch diesen Vorfall einfach beiseite und meinte, wir wären einfach nur müde gewesen und noch im Halbschlaf. Was für mich aber nicht erklärte, warum wir beide etwas gesehen haben. Das waren die 2 seltsamsten Ereignisse in der Wohnung, wobei das wirklich Unheimlichste außerhalb der Wohnung stattfand. Es war Hochsommer. Ich war inzwischen 13 und hatte einen Hund. Da ich ziemlich wenig Regeln zu Hause hatte, kam es durchaus mal vor, dass ich nachts unterwegs war. So auch an diesem Abend. Ich und eine Freundin, nennen wir sie mal Laura, waren nachts mit den Hunden draußen. Es war bereits dunkel und es dürfte knapp vor Mitternacht gewesen sein. Wir sind die übliche Route entlang gegangen, jene, die wir immer ablaufen, wenn wir spazieren gehen. Der Weg führte an einer großen Wiese vorbei bis hinein in den Wald. Dieser war nur semigut beleuchtet und das auch nur bis zu einer kleinen Schleife, die seitlich vom Weg wegführte. Genau diese Schleife gingen wir üblicherweise entlang. Die ersten 300 bis 400 Meter war sie beleuchtet, bevor der Weg dunkel wurde. Wir waren vielleicht 100 Meter in dem Stück der Schleife, als wir auf einmal ein kleines Mädchen hörten. Es rief, »Mama, Mama, wo bist du?« Wir beide blieben sofort stehen und ich blickte zu Laura und fragte sie, ob sie das auch gehört hat. Sie nickte leicht und wurde kreidebleich. Dann rief das Mädchen wieder und mein Gehirn begann das Arbeiten. Ich beschloss, dass ich nach ihr suchen wollen würde, allerdings weigerte sich Laura. Sie meinte, sie hätte kein gutes Gefühl und würde keinen Schritt weiter in diesen Wald wagen. Also beschloss ich, allein zu gehen. Ich folgte der Stimme und ging tiefer in den Wald und somit in die Dunkelheit. Ich rief immer wieder nach dem Mädchen, aber bekam keine Antwort, bis auf denselben Satz, den sie immer wieder rief. »Mama, Mama, wo bist du?« Nachdem ich schon ein gutes Stück in der Dunkelheit war, bekam ich langsam Angst, aber ich wollte nicht einfach zurückgehen, denn langsam wurde die Stimme des Mädchens lauter. Nach einigen weiteren Schritten weigerte sich mein Hund plötzlich weiterzugehen. Er zog an der Leine und knurrte wie verrückt. Ich weiß nicht, warum ich da nicht schon umgekehrt bin, aber ich habe seine Leine losgelassen und bin noch ein Stück weiter. Inzwischen klang es so, als wäre das Mädchen direkt vor mir, und wieder sprach ich es an, doch wieder hörte ich nur, »Mama, Mama, wo bist du?« Und zwar direkt vor mir. Ich tastete vor mir in die Dunkelheit. Doch da war nichts. Plötzlich überkam mich doch die Panik. Ich drehte mich um und rannte zurück. Als ich Laura erreichte, zu der mein Hund zurückgelaufen war, rannten wir zusammen weiter. Sie erzählte mir am nächsten Tag, dass sie nicht wusste, warum sie mitgerannt ist, aber sie habe wohl die Panik in meinem Gesicht gesehen. Nun, wir rannten also nach Hause und völlig aufgelöst erzählte ich meiner Mutter davon. Und ich werde diesen Moment nie wieder vergessen. Ich habe noch nie so viel Entsetzen im Gesicht eines Menschen gesehen. Sie sagte mir damals nur, sie würde die Polizei anrufen und ich solle mich jetzt hinlegen. Am nächsten Tag musste ich ihr versprechen, nie wieder nachts in die Nähe dieses Waldes zu gehen. Erst knappe 3 Jahre später, nachdem wir umgezogen waren, erzählte sie mir, warum sie damals so schockiert gewesen war und was es mit ihrer Reaktion auf sich hatte. Sie erzählte mir, dass sie knapp einen Monat zuvor nachts auf dem Balkon war. Der Balkon war damals Richtung Wald ausgerichtet und der Wald war auch nicht wirklich weit weg von unserem Haus, es waren vielleicht 4 Minuten zu Fuß. Auf jeden Fall erzählte sie mir, dass sie damals auf dem Balkon ein kleines Mädchen im Wald gehört habe, das genau denselben Satz gerufen habe. Sie zog sich sofort an, schnappte sich den Hund und ging raus Richtung Wald. Sie folgte der Stimme bis genau zu der besagten Gabelung. Doch sie ging nicht hinein. Sie meinte, unser Hund wurde sehr unruhig und auch sie fühlte sich unbehaglich. Sie rief in den Wald, aber so wie bei mir bekam sie keine Antwort. Da entschloss sie sich umzudrehen und die Polizei zu rufen. Allerdings haben diese im Wald wohl nichts gehört oder gefunden. Ja, inzwischen weiß ich auch, warum wir kurz danach umgezogen sind. Es tut mir sehr leid, dass die Nachricht jetzt so lang geworden ist, aber es tat mir tatsächlich mal gut, das niederzuschreiben. Inzwischen bin ich 26 und habe immer noch Angst, nachts in den Wald zu gehen. Auch die Dunkelheit ist ein großes Problem für mich, was allerdings auch mit meinen Schlafparalysen zusammenhängt. Ich weiß, dass die Geschichte absolut abgespaced klingt, aber ja, so habe ich alles erlebt und bisher konnte ich noch keine logische Erklärung dafür finden. Liebe Grüße und weiter so, eure Rina.
Vielen Dank, liebe Rina. Ich muss als allererstes sagen, dass mir die letzte Geschichte übelst Skinwalker-Vibes gibt.
Ich finde es auch ultra abgefahren.
Oder?
Aber nichts ist zu abgespaced für diesen Podcast, liebe Rina. Und ich finde, dass die Geschichte sich fantastisch einreiht. In alle, die wir bislang auch gehört haben, so in diese Richtung, ja. Und es war sehr, sehr, sehr spannend. Also
Und auch nie Sorge haben, dass was zu lang ist.
Genau, also, auf jeden Fall. Gerade die detaillierten Geschichten haben es ja oft in sich. Also ich hatte wirklich auch jetzt schon, es hat schon mit Gänsehaut angefangen in der dritten Geschichte auf alle Fälle. Mhm.
Ja, also das müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Genau. Nichts ist zu lang. Und wenn wir eine Folge lang nur eine Geschichte lesen, aber ich finde gerade, ne, wenn es ausführlich ist und so, dann bringt es auch immer eine gewisse Atmosphäre.
Finde ich auch, total, total. Interessant fand ich auch die Geschichte mit den Käfern an der Decke.
Ja, ich dachte erst an, kennst du dieses Augenkrisseln?
So wie bei einer Netzhautablösung oder so.
Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es doch Situationen und Momente und ich weiß nicht, was genau im Körper da passiert. Ich glaube, es muss auch nicht immer was Pathologisches sein, wo du so schwarzes Kriseln.
Also wenn du das siehst, musst du zum Augenarzt, weil dann löst sich deine Netzhaut ab. Das kann zu Blindheit führen.
Also ich sehe das nicht.
Ich wollte das nur sagen.
Aber gerade hat man das doch manchmal, wenn man im Dunkeln liegt und du guckst irgendwie unter die Decke oder so. Wobei man sieht auch, wenn du auf eine weiße Decke guckst, siehst du so ganz leichten Schnee.
Auf jeden Fall, immer. Also du hast ja auch, Bewegungen im Auge.
Genau.
Und es gibt ja auch diese, die heißen fliegende Mücken auf Französisch. Der französische Begriff ist Mouche Volant. Das ist, sind so kleine Dinger, die im Auge, so schwarze Pünktchen hat man manchmal einfach. Das sind so kleine Mikroveränderungen irgendwie. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich gegen die Sonne gucke und der Himmel ist blau. Ja. So, dann genau. Habe ich so kleine, auch schwarze Pünktchen oder so, halt so sich bewegende, die bewegen sich auch mit, wenn ich mein Auge nach links und rechts bewege, einfach weil die auf der Hornhaut oder Netzhaut, weiß ich nicht genau, einfach drauf sind. Mhm. Aber wenn du Wolken siehst und so Geflirre, dann solltest du zum Augenarzt gehen, dringend. Das ist problematisch.
Sehe ich nicht. Ich wollte nur sagen. Halt, ich glaube wirklich, ich war ja auch schon des Öfteren beim Optiker oder so, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keine Beschwerden, also keine Sorgen.
Ich wollte es nur sagen.
Ich glaube, das, was ich als Flimmern meine, ist absolut normal. Weiß ich, wenn du gegen was Helles geguckt hast und dann irgendwo hinguckst, hast du so Lichtflecken oder so. Oder wie gesagt, ich weiß, es ist so ein bisschen so ein Mini-Ameisenkrieg vielleicht, wenn ich auf eine weiße Wand gucke oder
das
so.
Ja, das stimmt.
Ich habe letztens in irgendeinem Podcast-Ausschnitt, ich weiß nicht mehr von wem, da sagte jemand, dass die Person früher dachte, sie würde Atome sehen können. Deswegen.
Das ist süß.
Und ich fand das so herzig.
Ja, es ist bezaubernd.
Und ich kann das nachvollziehen als Kind. Ja, geil. Also ich glaube, als Kind hätte ich das auch gedacht, ja. Naja, auf jeden Fall dachte ich erst an Sonne-Art-Eingebung, aber dann hatten es ja zwei Leute, das was es schon auch wieder sehr unheimlich macht.
Das finde ich auch.
Ja.
Aber ja, ich habe auch erst gedacht, okay, Schlafparalyse vielleicht, die Geschichte fing ja so an mit, ich wachte auf und so. Mhm. Aber du hast ja dann deine Mama auch angestupst. Und sie hat es auch gesehen. Also, ja. Vielen Dank für diesen spannenden Start in die heutige Folge.
Vielen, vielen Dank. Unsere nächste Geschichte kommt von Sandra und sie schreibt: Hallo, ihr Lieben. Zuerst möchte ich sagen, dass ich euren Podcast liebe. Ich kann es immer kaum erwarten, endlich die neue Folge zu hören. Ich weiß, ihr sucht immer mal wieder selbst erlebte Geschichten. Hier also meine. Meine Erfahrung ist nun bereits mindestens 10 Jahre her. Ganz genau kann ich mich da nicht mehr festlegen. Zusammen mit meiner Freundin saß ich in meinem Zimmer. Meine Eltern waren gerade unterwegs und wir hatten die Wohnung somit für uns. Ich erzählte ihr von meiner Oma, die leider viel zu früh verstorben ist. Ich war noch sehr jung und konnte es damals gar nicht wirklich begreifen, warum sie nicht mehr da war. So schwelgte ich in Erinnerung und sagte ihr, wie sehr ich meine Oma liebte und noch immer liebe. Wir sind nach dem Tod meiner Großeltern in deren Wohnung gezogen. Ich kann das Gefühl damals nicht beschreiben, habe mich in dieser Wohnung aber immer so behütet gefühlt. Nun, ich schweife ab. Der gleichgeschilderte Vorfall fand in einer anderen Wohnung statt. Meine Freundin und ich glauben an Übernatürliches, hatten auch oft Kontakt zu Geistern und sind sehr empfänglich dafür. Ich sagte ihr, meine Oma sei immer bei mir und so fragte sie irgendwann: Oma, bist du hier? Wenn du bei uns bist, gib mir bitte ein kleines Zeichen. Nur wenige Momente danach hörten wir ein lautes Poltern in der Küche und kurz danach dasselbe Geräusch nochmal. Wir erschraken uns natürlich sehr, sind dann aber zur Küche gegangen, um zu schauen, was das gewesen sein könnte. Wir sahen Folgendes. Die Thermoskanne für Kaffee ist umgekippt und der Deckel davon ist auf den Boden gefallen. Ich hob den Deckel auf und habe ihn dann selbst fallen lassen. Das war definitiv das Geräusch. Wir hatten es aber zweimal gehört. Der Deckel ist also von der Arbeitsplatte auf den Boden gefallen und danach nochmal gefallen? Es muss ihn definitiv jemand aufgehoben haben, denn wir haben natürlich auch versucht, ihn auf den Boden springen zu lassen. Ohne Erfolg. Nun stellte sich uns die Frage, wie die Kanne denn umkippen konnte. Wir fanden dann heraus, dass der Kalender, der immer an der Wand hing, von eben dieser gefallen war. Der riss scheinbar die Kanne um und der Deckel fiel zu Boden. Zweimal. Für uns also klar ein Zeichen meiner Oma. Sie schmiss alles um, hob den Deckel erneut auf und schmiss ihn nochmals zu Boden. Seitdem weiß ich, wenn ich Oma rufe, ist sie da. Während ich diese Zeilen schreibe, fällt mir auch meine zweite Geschichte ein. Ich war sehr jung, vielleicht 10 Jahre alt. Ich denke, älter kann ich nicht gewesen sein. Meine Erinnerungen daran sind nur sehr schemenhaft. Ich kann gar nicht mehr zu 100% sagen, wie das alles damals abgelaufen ist. Ich lag im Bett und schlief, bis ich in der Nacht dann wach geworden bin. Ich hörte meine Zimmertür und öffnete die Augen, dachte, dass meine Mama kam, um nach mir zu sehen. Mein Bett stand damals direkt neben der Tür. Man kam also herein und stand direkt neben meinem Kopf am Bett. Ich sah eine Person in meinem Zimmer stehen, ganz in Schwarz, ein Gesicht nicht zu erkennen. Ich weiß aber noch, es war definitiv eine Frau. Ich fragte: Mama, alles gut? Keine Antwort. Mama? Wieder keine Antwort. Mama, ich finde das nicht witzig, ist irgendwas passiert? Wieder keine Antwort. Ich spürte nur, ich werde beobachtet. Ich kann nicht mehr sagen, wie oft ich sie fragte. Ich weiß nur noch, wie diese Figur auf mich zugeschossen kam und aus meinem Zimmer verschwand. Ich habe die Person danach nie wieder gesehen. Auch heute noch fühle ich mich oft beobachtet, habe mich aber an dieses Gefühl gewöhnt. Meistens fühle ich mich wohl und denke, es ist mein vor 10 Jahren verstorbener Onkel. Ich liebte ihn wie meinen eigenen Vater und ich weiß, er liebte mich mehr als alles andere in seinem Leben. Wenn ich an ihn denke, wird mir warm. Ich weiß, er ist immer bei mir, folgt mir überall hin und achtet auf mich. Es gibt aber Tage, da fühle ich mich unwohl. Und wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, es ist immer noch die Frau von damals in meinem Zimmer. Ich denke dann an meinen Onkel, meine Oma und alle meine Lieben, die nicht mehr hier sind, und fühle mich besser. Sie achten auf mich. Ich weiß das. Das waren also meine Geschichten. Wenn ihr Fragen zu den Geschichten habt oder wissen möchtet, wie es so ist, sich fast täglich mit solchen Gefühlen auseinanderzusetzen, meldet euch sehr gern bei mir. Schön, dass es euch gibt. Bleibt so toll, wie ihr seid. Alles Liebe, Sandra.
Classic.
Yes.
Yes.
Danke dir, Sandra, für
Vielen
deine
Dank.
Einsendung. Wir haben wieder Familienmitglieder, die noch allzeit omnipräsent sind.
Ja.
Und das mag ich immer sehr.
Ich auch.
Finde es trotzdem spannend, auch der Part mit der Dame in ihrem Zimmer.
Schwarze Gestalten, die random vorm Bett stehen und einfach da stehen bleiben, bis sie irgendwann wieder verschwinden.
Naja, und einmal noch kurz einen Boo-Moment machen, wie ein Dementor, und dann aus dem Zimmer zischen.
Einfach wie die Bandneck-Lady, die du nicht kennst.
Nein, aber du hast mir schon oft von ihr erzählt und ich find's eklig.
Ja.
Ja.
Ist gruselig.
Aber wie schön auch, dass man so dieses Wissen hat, da gibt es Seelen, die waren mal ganz da für mich im echten Leben, im irdischen Leben und sind jetzt weg, aber sie achten auf mich. Und dieses Wissen zu haben, ist doch irgendwie tröstlich, nicht wahr?
Mich würde interessieren, wissen wir, war sie wirklich wach bei der schwarzen Schattengestaltfrau oder?
Gute Frage.
Könnte Schlafparalyse gewesen sein?
Könnte.
Könnte, ne?
Ja.
Rein hypothetisch.
Ich lag im Bett und schlief, bis ich in der Nacht wach geworden bin.
Falls dir das die Angst nimmt, kannst du dir immer noch sagen, es war eine Schlafparalyse. Richtig. Und damit eine Projektion deines Unterbewusstseins.
Und das passiert ganz häufig und zwar auch in der Gestalt, wie du es gesehen hast. Ne?
Ja.
Die nächste Story kommt von Katrin. Katrin schreibt Folgendes. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eure Halloween-Folge gehört und traue mich nun endlich, euch von meinen Erfahrungen zu erzählen. Ich habe allgemein viele Erfahrungen mit Dingen, die andere nicht wahrnehmen, gemacht. Das reicht von Joggern, deren Geruch ich wahrnahm, deren Kleidung ich genau beschreiben konnte und deren Schritte ich hörte, jedoch keiner sonst, bis hin zu gruseligeren Dingen. Ich war etwa in der 3. Klasse und bin immer mit meiner Nachbarin in die Schule gelaufen. Auf dem Weg ist kurz vor einer Unterführung eine Frau in heller Joggingkleidung vorbeigelaufen und ich habe meine Freundin gefragt, ob sie die Frau kannte, da sie mir irgendwie bekannt vorkam. Sie entgegnete aber nur, welche Frau? Und ich tat das als Einbildung ab. Wir gingen weiter und nach der Unterführung sah ich plötzlich 5 Meter vor uns eine Frau mit langem weißem Kleid und schwarzen Haaren, die ihr übers Gesicht fielen. Plötzlich hob sie ihren Kopf, riss die Augen auf und schrie. Ob ich ihr Schreien hörte oder mein eigenes, kann ich nicht sagen. Meine Freundin rüttelte mich am Arm und fragte, was los sei. In diesem Moment war die Frau verschwunden. Ich sah die Frau noch öfter, manchmal im Rückspiegel geparkter Autos, aber auch in meinem Zimmer in der Ecke sitzend. Tatsächlich starben noch in diesem Jahr innerhalb eines Monats meine beiden Uromas, welche wir mindestens einmal in der Woche besucht haben. Eine weitere Begegnung, von der ich weiß, dass sie nicht real gewesen sein kann, ist folgende. Mit etwa 15 machte ich eine schwere Zeit durch, die Details erspare ich euch, als ich immer wieder in meinem Zimmer einen etwa 50-jährigen Mann sah. Es war mitten am Tag, das Licht war an und ich habe auch nicht geschlafen. Zuerst hatte ich Angst und habe mich nicht getraut, etwas zu sagen, doch dann habe ich gefragt, wer er sei und was er wolle. Er sagte, er sei ein Veteran aus dem 2. Weltkrieg, der im Einsatz verwundet wurde und noch auf dem Schlachtfeld starb und suche jemanden zum Reden. Er habe eine Enkeltochter, die er nie kennengelernt hat, und ich erinnere ihn anscheinend an sie. Wir sprachen über Gott und die Welt, aber auch über meine derzeitige Situation und dass ich mir das Leben nehmen wolle. Er sprach mir Mut zu, erzählte Geschichten aus seiner Kindheit und ich bedankte mich bei ihm. Als meine Mutter plötzlich an meine Tür klopfte, verschwand er, indem er durch mein Fenster stieg, und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wir beide brauchten jemanden, und konnten uns endlich alles von der Seele reden. Ein weiteres gruseliges Ereignis passierte in der 6. Klasse. Meine Mutter arbeitete zu dieser Zeit in einer Bäckerei, weshalb sie um 2:30 morgens zur Arbeit musste. Ich bin kurz vorher aufgewacht und habe versucht, wieder einzuschlafen. Plötzlich klopfte es an der Tür und ich dachte, meine Mutter hätte bemerkt, dass ich wach war und wollte sich noch verabschieden. Ich wartete, doch nichts geschah. Ich rief, ja, komm rein. Doch es passierte wieder nichts. Ich schaute auf die Uhr und es war 3:15, was mich wunderte, denn zu dieser Zeit war meine Mutter bereits in der Arbeit. Ich bekam Angst und stellte mich ganz still. Dazu muss man sagen, dass unsere Wohnung mit dem Schlafzimmer meiner Eltern und dem Zimmer meines Bruders im Erdgeschoss liegt und ich als Einzige ein Zimmer im Keller habe. Außerdem ist direkt neben meiner Zimmertür im Gang auch eine Hintertür, die in den Garten führt. Nach einer Viertelstunde traute ich mich schließlich zur Tür und öffnete sie, doch wie zu erwarten, war niemand da. Ich lief das ganze Haus ab, jedoch war niemand wach und meine Mutter schon weg. Als ich an diesem Tag von der Schule heimkam, fragte ich meine Mutter, warum sie nicht in mein Zimmer gekommen war, und sie sagte, sie sei nicht einmal im Keller gewesen. Mein Bruder und mein Vater können es auch nicht gewesen sein, da sie schlafen wie ein Stein und sogar tagsüber zu faul sind, in den Keller zu gehen. Noch heute frage ich mich, was das war, da es ganz eindeutig ein Klopfen an meiner Tür war und ich auch nicht geschlafen habe. Es war auch keine Schlafparalyse, denn solche hatte ich auch des Öfteren, allerdings war das ganz anders. Es fing immer damit an, dass ich aus meinem Traum aufwachte und sofort eine ganz komische Energie im Raum wahrnahm. Ich merkte, dass gleich etwas passieren würde, wie in einem Horrorfilm, in dem man auf einen Jumpscare wartet. Und tatsächlich kam auf einmal eine weiße, flimmernde Gestalt auf mich zu, schwebte über mir und sah mir in die Augen. In diesem Moment fühlte es sich an, als hätte ich Gänsehaut im Gehirn und alles kribbelte. Kurz darauf konnte ich mich endlich wieder bewegen und der Spuk hatte ein Ende. Nach einigen Wochen und Monaten mit vielen Schlafparalysen spürte ich, dass das nicht real ist und ich kurz danach aufwache, weshalb ich immer versuchte, ein Licht einzuschalten. Es ging oft eine halbe Stunde lang, dass ich mich nicht bewegen konnte. Allerdings kam es mir so vor, als drückte ich alle Schalter, doch die Lampen waren kaputt und dann kam doch wieder diese Gestalt. Manchmal dauerte es auch danach noch einige Zeit, bis ich mich bewegen konnte, in der ich verzweifelt versuchte, ein Licht anzumachen. Sobald mir das gelang, wusste ich war in Sicherheit. Damals wusste ich noch nichts von Schlafparalysen, doch mittlerweile kann ich mir das Ganze erklären. Übrigens glaube ich, dass sich der Kuss des Dementors aus Harry Potter genauso anfühlt wie der Moment, in dem die Gestalt über mir schwebt und ich diese Gänsehaut im Gehirn bekomme. By the way, zu dem Zeitpunkt der Schlafparalysen kannte ich Harry Potter noch gar nicht, also war das keine Reaktion auf den Film oder das Buch, was mein Gehirn versuchte zu verarbeiten. Diese Analogie wurde mir erst später klar. So, ich hoffe, ihr habt ein wenig Diskussionsstoff durch meine Geschichten und hoffe, ihr macht noch ganz lange weiter. Liebe Grüße, Katrin. PS, ich liebe euren Podcast und kann es nach jeder Folge nicht erwarten, bis die nächste herauskommt.
Vielen lieben Dank, ja. Liebe Katrin.
Freuen uns sehr über deine Worte und auch über deine schaurig schönen Geschichten.
Ja, jetzt hatten wir direkt wieder den Dementor.
Ja, ist so, ja, ich hatte noch gesagt. Ja. Und ich hatte so Banshee-Vibes, ne, in der ersten Story.
Die mit der Stimme.
Ja, natürlich, sie schreit ich und danach sterben halt so, die Uromas.
Es ist voll, mhm. voll, zu 100%. Es ist halt dieses typische Bild der weißen Frau mit im weißen Kleid, mit langem Schwarz, so Ebersberger Forst
ja, ja, genau,
mäßig.
Genau.
Aber ja, du hast vollkommen ja. recht, die Banshee, die ja. den Tod ankündigt. Ja. Super gruselig.
Super gruselig.
Ich habe mich gerade gefragt, während du gelesen hast, was wohl passieren würde, wenn ich mich an Halloween in ein weißes Kleid schmeiße, mich ein bisschen mit Dreck schmier und einfach mal auf eine Straße stell.
Und einfach aber mal schreist?
Nein. Das machen wir.
Dann holen sie dich ab, das kann ich dir sagen, was dann passiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich sowieso abgeholt werden würde, weil ich glaube, dass viele, also ich glaube, es würde früher oder später jemand die Polizei rufen.
Aber doch nicht an Halloween. Das muss man an einem anderen Tag machen. An Halloween ruft da keiner die Polizei. Es sei denn, du schreist Leute an.
Nee.
Aber ja. Wenn du das außerhalb von Halloween an einem random Tag machst, dann
wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich fand auch interessant, dass du am Anfang gesagt hast, dass du so Wahrnehmungen hast irgendwie. Mhm. Das finde ich total interessant, weil ich mich gefragt habe, bezieht sich das auf paranormale Sachen? Weil du am Anfang, klar, diese Jogging-Sache kam dann später auch nochmal vor. Aber ich habe mich am Anfang gefragt, es gibt ja Menschen, die haben einfach fotografischere Gedächtnisse als andere und die funktionieren auf vielen Ebenen, sodass die einfach andere Sachen wahrnehmen. Mir könnte es auch passieren, dass wir irgendwo unterwegs sind und irgendjemand sieht, keine Ahnung, Frau, weiß ich nicht, irgendeine Frau vorbeilaufen, die hat ein besonderes Merkmal, ist mir dann nicht aufgefallen. Weißt du, und ich habe sie schon vergessen. Das ist dann so, ich habe dann mein Gehirn filtert dann irgendwas raus oder so. Und manche Menschen sind ja so aufmerksam in ihrer Wahrnehmung, sind die besten Zeugen wahrscheinlich bei Verbrechen auch und so.
Ja.
Insofern glaube ich, dass wenn sich das auch auf solche Dinge bezieht, die nicht unbedingt paranormaler Natur sind, ist es eine große Ressource, so ein aufmerksames Brain zu haben,
was wacher Geist
extrem viel merkt und seine Umgebung sehr genau wahrnimmt. Das kann auch in Situationen ein großer Schutz sein.
Auf jeden Fall, ja. Super, ja, wieder, es scheint auch tatsächlich ein gängiges Schlafparalysenphänomen zu sein, glaube ich, ist diese Sache im Schlaf, also in der Paralyse, den Versuch zu unternehmen, irgendwie Licht anzumachen, aber es kommt nicht, das hatte ich ja auch schon.
Ja, genau, das erinnere ich auch, dass du es gesagt hast.
Also vielleicht warst du da, keine Ahnung, in einer sehr stressigen Phase, wo du halt wirklich am Ende deiner Kräfte warst und vielleicht nicht mehr so die Reserven hattest. Und das ist dann quasi ein schönes Sinnbild dafür. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass der Geist das dann so irgendwie verarbeitet.
Ja, oder absolut.
So. Ja, und dann zu guter Letzt die schicksalshafte Begegnung mit dem Mann in deinem Zimmer.
Digi, das fand ich creepy. Und da bin ich ehrlich gesagt auch... Der ist durch das Fenster gestiegen.
Ich dachte kurz so, okay, stell dir einfach vor, das wäre ein echter Mensch gewesen.
Das ist, aber die Frage stelle ich mir noch.
Ja, oder es war einfach die Repräsentation eines, wie alt warst du da? Nicht so
jung.
Alt. Jung. Okay, mit 15. Mit 15, ja gut, da ist man nicht mehr so im Fantasiefreundalter. War es eine Repräsentation des Unterbewusstseins? Also bei einem jüngeren Kind wäre ich davon ausgegangen.
Ja, sicherlich.
Ne, als Coping-Strategie.
Sicherlich, gerade wenn es die Zeiten sehr schwer waren, wie du geschrieben hast.
Ja.
Aber ich habe halt, was mich stutzig gemacht hat, ist, die Mutter ruft durch den Flur oder klopft an der Tür und der Typ steigt durchs Fenster und verschwindet forever. Mhm. Das ist gruselig.
So finde ich, ist das eine süße Geschichte, aber unter der Prämisse, dass es potenziell ein echter Mensch gewesen sein könnte, finde ich es wahnsinnig gruselig.
Ja, total.
Ja.
Insbesondere auch, wenn er erzählt, wenn er da steht und er ist leibhaftig und steht da und erzählt, er ist im Krieg gefallen und möchte mit jemandem reden.
Oh mein Gott, das hat auch so Herr Riepmann-Style, so dass du denkst, du bist unsichtbar und in einer ganz anderen Lebensrealität.
Aber eigentlich
bist du nur und das ist nicht
dann
gut
wirklich,
sortiert.
Das ist dann wirklich nicht lustig.
Nee, das ist dann wirklich nicht. Wir hoffen einfach, dass eine schicksalshafte Begegnung war.
Die hat dir ja offensichtlich gut getan. Und das ist das Wichtige daran. Das ist wunderbar.
Richtig. Egal, wo es herkam.
Ja, genau. Wichtig ist, dass es dir gut getan hat. Mhm. Genau.
Belassen wir es dabei.
Ja.
So. Unsere nächste Geschichte kommt von der Sophie. Und sie schreibt: Hallo, ihr Lieben. Zuerst möchte ich euch sagen, wie sehr ich euren Podcast liebe. Er ist wirklich eine Bereicherung für mich und eine tolle Begleitung, während ich mich im Fitnessstudio schinde oder meinen Abend mit Malen nach Zahlen verbringe. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein Gehirn heute einfach Geschichten umschreibt und kommt, ich lese andere Dinge, als da stehen. Wiederholt. Aber es ist Malen mit
nach
Zahlen.
Nach Zahlen.
Nein, Malen mit Zahlen. Okay. Ich habe bisher auch ein paar Erfahrungen mit was auch immer es war gemacht. Dies war vor allem in Zeiten, in denen ich mich mehr mit Übernatürlichem beschäftigt habe und deshalb wohl auch empfänglicher geworden bin. Ich wohne seit 2019 mit meinem Freund in einer gemeinsamen Wohnung, in der ich mich nach einiger Zeit auch super wohl gefühlt habe. Vorher war es einfach ungewohnt, weil ich bisher nur mit meinen Eltern zusammen für 20 Jahre in ein und derselben Wohnung gelebt habe. An einem Abend haben wir einen Horrorfilm geschaut, den Titel weiß ich leider nicht mehr. In dem Film ging es um eine Art Dämon, der verschiedene Menschen und zum Schluss ein kleines Mädchen besetzt hat. Am Ende des Films ist das Mädchen gestorben und der Dämon aus ihr raus, um sich etwas Neues zu suchen. Genau in diesem Moment haben mehrere Glasflaschen, die als Deko auf unseren Küchenschränken stehen und beleuchtet sind, angefangen zu wackeln und zu klirren. Ich bin total erschrocken und mein Freund sowie sein bester Freund auch. Somit war bestätigt, dass ich mir das nicht nur eingebildet hatte.
Wir saßen zu diesem Zeitpunkt alle auf dem Sofa und niemand hat sich in der Küche aufgehalten. Wir haben auch keine Haustiere. Wir haben danach versucht, es nochmal auszulösen, dass alle Flaschen wackeln und klirren, haben es aber nicht mal mit Öffnen und Schließen der Schränke hinbekommen. Wir wohnen an einer Durchgangsstraße, weshalb ich erst dachte, dass ein vorbeifahrender LKW das ausgelöst haben könnte. Dies ist aber nie wieder vorgekommen, obwohl täglich viele Autos, Busse und LKW neben unserem Haus vorbeifahren. In den kommenden Tagen habe ich mich in unserer Wohnung immer unwohler gefühlt, konnte kaum noch schlafen und nur mit geschlossener Schlafzimmertür, weil der Gang direkt in die Küche übergeht. Vor allem in der Küche hatte ich jedes Mal ein total komisches Gefühl und habe mich sogar tagsüber ungern hier aufgehalten. Ich hatte einfach total das Gefühl, dass ich in der Küche nie alleine war und dort irgendwas anderes mit mir war. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, wie ich eine Erscheinung loswerden könnte und habe gehört, dass man ihr klar machen kann, dass sie einem Angst macht und dass es möglich ist, sie zu bitten, dass sie geht. Dies habe ich mehrmals in der Küche laut ausgesprochen und ihr klar gemacht, dass ich nicht weiß, mit was und wie ich ihr helfen könnte. Irgendwann hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, dass die Erscheinung weg ist. Ich konnte dann wieder schlafen und habe mich auch wieder wohlgefühlt. Mit der Tante von meinem Freund habe ich darüber geredet, weil sie etwas spirituell ist und sich auch mit Kartenlegen beschäftigt. Sie hat mir gesagt, dass ich sie sofort hätte anrufen sollen. Dann hätte sie ausgeräuchert oder gerasselt. Ich kenne mich leider nicht so gut damit aus. Außerdem ist sie der Meinung, dass was auch immer in meiner Küche war, dort auch immer noch ist und wahrscheinlich nur Energie sammelt. Laut ihr habe ich es entweder mit der Bitte zu gehen beleidigt und es sucht deshalb keinen Kontakt mehr zu mir, oder es hat es unheimlich viel Kraft gekostet, mit mir oder uns zu kommunizieren und es muss deshalb erst wieder neue Energie sammeln, bis es wieder Kontakt mit mir aufnehmen kann. Ich konnte nie mit Sicherheit sagen, ob das etwas Gutes oder Böses war, aber wahrscheinlich etwas dazwischen. Einerseits hat es mir wirklich Angst gemacht und ich hatte ein sehr beklemmendes Gefühl. Andererseits ist nie etwas Schlimmes passiert oder wurde etwas kaputt gemacht. Ich kann mir das bis heute nicht ganz erklären. Ich hoffe, meine Geschichte war nicht allzu lang und ihr könnt sie gerne kürzen. Nochmal, ich finde euch wirklich so super und finde es auch echt toll, dass ihr solchen Geschichten eine Plattform bietet. Ich glaube, dass sich viele mit solchen Erlebnissen oder Gefühlen allein fühlen und so kann man es sich wenigstens mal von der Seele schreiben. Vielen Dank. Liebe Grüße, eure Hörerin seit der ersten Stunde, Sophie.
Schön. Vielen Dank, schön. Sophie.
Vielen, vielen Dank für die lieben Worte.
Ja, und auch da wieder, das ist ja genau, das ist irgendwie ganz witzig, dass das jetzt nochmal angesprochen wird, weil wir damit in die Folge eingestiegen sind.
Ja, das stimmt.
Sind,
Full Circle Moment.
Ja, total. Finde ich ganz, ganz toll. Auch danke für deine Erzählungen hier.
Mhm.
Mich würde mal interessieren, also ist es denn jetzt wirklich gone? Oder nicht? Weil das konnte ich jetzt nicht so rauslesen, oder?
Naja, Sophie selbst scheint ja nichts mehr zu merken.
Ja.
Ne? Was ja aber die spirituelle Person darauf zurückführt, dass irgendwas anderes der Kommunikation im Weg steht.
Okay.
Oder weil sie einfach eine klare Ansage gemacht hat, dass quasi eine friedliche Koexistenz möglich ist.
Okay, das ist die Schlussfolgerung der spirituellen Tante.
Richtig.
Genau.
Das hatte ich jetzt so verstanden.
Okay.
Ansonsten beschreibst du ja auch zu Anfang ein sehr klassisches Spukphänomen mit den klirrenden Flaschen.
Was ich ja insbesondere auch auf das Gefühl bezog, was ihr beim Dämonenfilm angucken hattet irgendwie, ne? Also das korrelierte ja irgendwie damit. Ich dachte auch direkt an einen schwer beladenen LKW oder so. Ich habe noch eine Idee gehabt, eine Waschmaschine von oben. Manchmal ist es auch so, wenn die Füße nicht ganz
justiert sind.
Genau, dann wackeln Waschmaschinen sehr stark und dann kriegst du den Schleudergang halt dolle mit. Und in alten Häusern ist das manchmal so, dass sich das dann überträgt, die Vibration.
Ja. Aber dann hätte das danach ja justiert werden müssen.
Und es hätte, sonst wäre es nämlich wieder vorgekommen.
Genau.
Aber das wäre eine Möglichkeit, wenn es danach justiert worden wäre, weil von oben jemand gemerkt hat, okay, das ist zu wackelig.
Die läuft.
Genau, so.
Ja.
Ich als gebranntes Kind, die sich letztens genau um einen solchen fehljustierten Fuß in ihrer Waschmaschine, in ihrer wandernden Waschmaschine kümmern musste. Das wäre noch eine Idee.
Mhm.
Ansonsten, vielleicht hat sich irgendjemand einen Spaß erlaubt, jemand Jenseitiges mit euch, weil ihr eh in einer gruseligen Stimmung
jemand
wart.
Jenseitiges, finde ich. Vielleicht ja das gleiche
Wesen, wie dann auch später.
Ja, vielleicht. Klar. Ja, klar, das liegt natürlich nah.
Ne? Ne?
Mhm. Okay.
Das Jenseitige, der jenseitige das, Mitbewohner.
Das ist das Titel.
Ja, das ist gut. Nehmen wir.
Die letzte Geschichte für heute kommt von Melanie. Melanie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet ein tolles Halloween und alles Gute nachträglich zum zweiten Geburtstag. Da ist die zeitliche Einordnung, das ist ja super süß.
Aber okay. Ich sag dir, wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder Geschichten neue, da sind Geschichten aus 2021 drin. Es spawnen neue in meinem Postfach. Okay. Ich, wie gesagt, ich markiere jetzt immer alle, die spawnen neue.
Ja.
Also nicht nur, wenn ihr neue schickt, sondern auch in der Vergangenheit spawnen neue. Deswegen, ich weiß es nicht.
Aber das ist so witzig. Zum zweiten Geburtstag. Wir feiern bald dieses Jahr 5.
Stimmt, ne?
Jo. Aber da haben wir uns auch einen schönen Monat überlegt. Wie dem auch sei, erstmal weiter im Text. Eure aktuelle Folge hebe ich mir absichtlich auf, um sie bei Tee und Kerzenlicht zu genießen. Darauf freue ich mich schon. Hier und da habe ich schaurig schöne Momente erleben dürfen und würde diese gerne mit euch teilen. Somit sende ich euch mal eine meiner Geschichten und hoffe, sie gefällt euch. Bei Gelegenheit versuche ich das mal mit dem Selbsteinsprechen. Davor scheue ich mich noch ein bisschen. Ich möchte anfeuern. Leute, deswegen, ich möchte anfeuern. Schickt uns, wenn ihr Bock habt, Sprachnachrichten mit euren Storys.
Voll gerne.
Das wäre super cool, weil es ist noch ein anderer Vibe, wenn man die hört von demjenigen oder derjenigen, die sie selbst erlebt haben. Bitte schickt uns gerne, wenn ihr Lust habt.
Nur auch da, das müsstet ihr mit eurem Handy aufnehmen und dann die Audiodatei per Mail schicken, weil auf Instagram, da kriegen wir die nicht raus.
Genau. So ist es.
Ja.
Im Zuge dessen hier mein Kompliment an euch. Euer Podcast ist wahnsinnig stimmungsvoll und eure Debatten danach sorgen auch immer bei mir und meinem Partner für heißen Gesprächsstoff. Das ist sehr schön.
Das finde ich auch selten schön, gehört, oder? Auch.
Toll.
Ja, das waren so Gespräche.
Pärchen, die auch gemeinsam hören, finde ich irgendwie auch toll.
Ja, ja, das machen Freunde von mir auch. Die hören auch immer zusammen und diskutieren danach darüber.
Das finde ich sweet. Mhm. Ich hatte lange keine Motivation mehr zu schreiben, was ich früher oft gemacht habe, doch ihr habt es geschafft, dass ich den PC angeschmissen und in die Tasten gehauen habe. Danke dafür und bis bald, eure Melanie. Und die Geschichte von Melanie, die hören wir jetzt.
Ich bin sehr gespannt.
Es war Sommer. Ich genoss bereits seit früher Kindheit lange Touren mit meinem Mountainbike. Es gab mir ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, da mich meine Eltern draußen herumfahren ließen, wie und wo ich es wollte. Ich war schon immer neugierig. Sobald mir etwas auf meinen Touren ins Auge fiel, das irgendwie interessant sein könnte, hielt ich an und nahm das Objekt in Augenschein. Häufig waren dies baufällige alte Häuser oder stillgelegte Steinbrüche oder dergleichen, heute wohl Lost Places genannt. Auf einer dieser Touren kam ich in einen nahegelegenen Wald. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt, ich war circa 15 Jahre alt, nichts über die Geschichte dieses Ortes. Was mich allerdings sofort stutzig machte, waren die zahlreichen Schilder, die mich davor warnten, die Wege nicht zu verlassen, da abseits dieser Explosionsgefahr bestehen würde. Als ich dort entlang fuhr, auf der Suche nach der nächsten Steigung, erschien wie aus dem Nichts ein relativ großes und stabil wirkendes Gebäude. Es hatte 2 Etagen und einen Dachstuhl. Von außen wirkte es noch intakt, obwohl es mitten im Wald stand und offensichtlich nicht bewohnt wurde. Sofort hielt ich an, ehrfürchtig staunend über diesen unerwarteten Schatz. Ich versteckte mein Fahrrad in den dichten Büschen, die um das Haus wuchsen, und erkundete die Umgebung rundherum. Wie gewöhnlich waren alle offensichtlichen Eingänge verschlossen worden, um ungebetene Eindringlinge fernzuhalten. Doch irgendein Schlupfloch gab es immer. So fand ich eine Kellertreppe, an deren Ende sich eine Stahltür befand, und diese stand einen Spalt weit offen. Das gewohnt angespannte und leicht beklemmende Gefühl, das ich so liebte, überkam mich. Da gehe ich besser nicht rein, und wenn, dann nur ein paar Meter, dann drehe ich wieder um. Ist ja schon auch gefährlich, bestimmt einsturzgefährdet. Diese Gedanken, die mich zurückhalten wollten, waren immer im Zweikampf mit der Neugier. Vorsichtig und mich immer wieder umblickend stieg ich die mit Moos bewachsene Betontreppe zu der Kellertür hinab. Ich öffnete sie so weit, dass ich gerade so eintreten konnte. Bereits nach wenigen Schritten im Inneren konnte man die Hand nicht mehr vor Augen sehen. Ich besaß damals ein treues Nokia. Mit dessen Bildschirmleuchte versuchte ich, etwas in dem Keller zu erkennen. Ich befand mich in einem langen Gang, von dem scheinbar mehrere Türen nach links und rechts abgingen. Mein Licht reichte nur wenige Meter und alles war nur schemenhaft zu erkennen. Zögerlich trat ich weiter in den Keller ein. Sofort hatte ich Bilder aus bekannten Horrorfilmen wie The Ring oder Paranormal Activity vor Augen und dennoch ging ich weiter voran. Es war kalt und die Luft klamm und modrig. Da kein Laut von außen hereinkam, fühlte ich mich, als wäre ich in einem Bunker. Der erste Raum zu meiner Linken erschien in meinem spärlichen Lampenschein. Ich konnte etwas Dunkles in der Ecke vor mir erkennen. Ruckartig blieb ich stehen. Was war das? Ein verirrtes Tier? Ich konnte es nicht erkennen. Ich wartete ab, ob es sich bewegte, doch es geschah einige Momente nichts, also ging ich langsam darauf zu. Als ich nur noch wenige Meter von dem Objekt entfernt war, konnte ich es endlich erkennen. Dort in der Ecke stand ein alter Ofen, tief schwarz und scheinbar ausgebrannt. Ich atmete erleichtert aus und drehte mich schnell wieder um die Tür hinter mir nicht zu lange aus den Augen zu lassen. Die Spannung war zum Greifen, doch die Neugier siegte erneut über die Vernunft und so erkundete ich Raum für Raum des Kellergeschosses. Schließlich erreichte ich eine Treppe. Diese führte in das Erdgeschoss. Ein kleiner Teil von mir wünschte sich, dass der Zugang verschlossen war, doch dem war nicht so. Eine Mischung aus Befürchtung und freudiger Erwartung durchströmte mich, als ich die knarrende alte Holztür aufschob und in das Erdgeschoss vordrang. Die Luft war staubig und abgestanden. Ich erkundete noch den Rest des Hauses. Im zweiten Stock war der Fußboden bereits durchgebrochen. Dennoch begab ich mich bis auf den Dachboden, auf dem sich alte, rostige Bettgestelle aus Stahl befanden. Ein großes Loch im Gebälk ließ mich über die umliegende Umgebung blicken und mir wurde klar, hier gab es noch viel zu entdecken. Man konnte Mauern und unnatürlich hohe Hügel von dort erkennen, die ganz offensichtlich nicht von Natur aus in diesen Wald gehörten. Vorsichtig ging ich zurück nach unten und durch die Kellertür wieder nach draußen, wo ich gefühlt zum ersten Mal, seit ich das Haus betreten hatte, wieder durchatmete. Dieser Ort faszinierte und erschreckte mich in gleichem Maße. Etwas Düsteres, Bedrückendes ging von dem Wald aus, was mich anzog wie das Licht einen Falter. Als ich zu Hause ankam, ging ich direkt zu meiner Großmutter, die schon ihr ganzes Leben in dieser Gegend verbracht hatte, und fragte sie, ob sie etwas über diesen Ort wusste. Sie erzählte mir, dass der Wald noch bis in die 90er Jahre als Militärstützpunkt für die Amerikaner genutzt wurde, die dort Truppenübungen absolvierten. In dem Haus hatte der ehemalige Förster mit seiner Familie gewohnt, doch dieser hatte sich dort vor vielen Jahren erhängt. Seither stand das Gebäude leer. Die Cousine meiner Mutter, eine sehr sensible, hochempfängliche Frau für alles Energetische, wurde sofort hellhörig und sagte mir nur, »Das ist allerdings ein düsterer Ort da oben. Verbring besser nicht zu viel Zeit dort.« So kam es, dass ich in den kommenden Wochen immer wieder durch diesen Wald streifte. Ich entdeckte noch viele spannende Gemäuer und Gebilde dort, unter anderem einen Bunker und ein eingezäuntes Gebiet, in denen sich einige Gebäude befanden, die wie ein kleines Dorf angelegt waren. Ab und zu brachte ich auch Freunde mit in den Wald. Zum einen, um ihnen zu zeigen, was ich Neues entdeckt hatte, aber auch, weil ich einen ruhigen Ort benötigte. Denn dort traf man eigentlich nie auf andere Leute. Eines Tages war ich schließlich mit meiner besten Freundin in einen abgesperrten Teil des Waldes eingestiegen. Die Begrenzungen bestanden aus hohem Maschendrahtzaun und intaktem Stacheldraht, doch irgendwo fand sich immer eine Lücke. Wir schlenderten zwischen den Häusern umher und unterhielten uns, bis wir an ein hohes Tor gelangten. Das Tor war selbstverständlich verschlossen. Wir blieben für eine Weile und waren völlig in unser Gespräch vertieft. Plötzlich hielt ich mitten im Satz inne und blickte auf einen Punkt hinter meiner Freundin. Ich hätte ihn niemals gesehen, hätte er nicht an seiner Zigarette gezogen, sodass das rote Glühen so deutlich aus dem Grün der Umgebung hervorstach. Dort stand ein Soldat in Tarnkleidung. Er stand einfach da, rauchend, seinen Blick auf uns gerichtet. Meine Freundin drehte sich um und erschreckte sich heftig. Wo war er plötzlich hergekommen? Oder stand er bereits die ganze Zeit da und hatte uns zugehört? Er war auf der anderen Seite des Zaunes und zog erneut an seiner Zigarette. Wir waren wie versteinert und blickten ihn nur stumm und starr an. Der Soldat blickte unverwandt zurück. Dann nahm er langsam die Zigarette aus seinem Mund und sagte nur, »Hier habt ihr nichts zu suchen.« Ich stammelte irgendetwas von wegen, »Ja, ja, und wir gehen gleich wieder.« Dann drehten wir uns um und machten uns direkt auf den Weg zu unserem Schlupfloch. Um zu meinem Auto zurückzukommen, mussten wir an der Stelle vorbei, an der der Soldat gerade noch gestanden hatte. Seit der Begegnung waren vielleicht 5 Minuten vergangen, doch er war bereits spurlos verschwunden. Ebenfalls seltsam war, dass ich auf dem einzigen Parkplatz im Wald geparkt hatte, dort aber weder bei unserer Ankunft noch bei unserer Rückkehr ein weiteres Fahrzeug gestanden hatte. Ein unheimliches Gefühl befiel uns und wir machten uns direkt auf den Weg nach Hause. Dennoch ließ mich dieser Ort nicht los. Bei jedem Streifzug entdeckte ich etwas Neues und die Atmosphäre dort zog mich wie magisch an. Ich neigte dazu, mir von besonderen Orten etwas mitzunehmen. Eine Art Trophäe, wenn man so will. Eines Abends, es war bereits Herbst geworden und es hingen kaum noch Blätter an den Bäumen, war ich mit ein paar guten Freunden bei mir zu Hause. Draußen war es dunkel und ein dichter Nebel war aufgezogen. Der aufsteigende Mond drang nur spärlich durch die Wolken und so war er nur als schemenhafte Scheibe am Nachthimmel zu erkennen. Sofort dachte ich an meinen schaurig schönen Lieblingsplatz im Wald. Ich erzählte meinen Freunden von dem Ort und schlug vor, dass wir gemeinsam dort hochfahren könnten. Ich wollte mir noch eine Trophäe besorgen und welcher Zeitpunkt wäre besser dafür geeignet als diese düstere, neblige Nacht mitten im November. Gemeinsam stiegen wir in meinen Mazda und fuhren los. Der Nebel war so dicht, dass ich nur sehr langsam fahren konnte, da die Fahrbahn kaum zu sehen war. Die Straße führte bis kurz vor den Wald. Danach ging es einen geschotterten Weg entlang bis zu dem Waldparkplatz. Ich drosselte das Tempo erneut, da ich nicht riskieren wollte, ein aufgeschrecktes Tier zu überfahren. Als wir so dahinrollten, überlegten wir, was wohl ein geeignetes Souvenir wäre. In dem Moment fiel mir eines der Schilder auf, das von meinem Scheinwerfer grell reflektiert wurde und uns davor warnte, die Wege nicht zu verlassen, da wir uns dann in Gefahr begeben würden, eine Explosion auszulösen. Dieses Schild, das empfand ich als angemessen. Ich parkte den Wagen an der nächsten besten Stelle am Wegesrand, wo sich eine kleine Einbuchtung befand. Ich drehte das Auto so, dass wir in Richtung Ausgang des Waldes standen. Nur für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund schnell abhauen mussten oder wollten. Wir stiegen aus dem Wagen. Im Wald war es völlig still. Einen Augenblick standen alle nur da und lauschten. Vereinzelt knackte es und schwere Tropfen, die sich aus dem dichten Nebel an den letzten verbliebenen Blättern des Herbstes zu Tau gebildet hatten, tropften schwer zu Boden. Wir liefen ein paar Meter zu dem ausgewählten Schild, welches deutlich höher hing, als wir angenommen hatten. Es gelang uns nicht, mit dem mitgebrachten Werkzeug das Schild von dem alten Baum, an dem es vor langer Zeit befestigt worden war, zu entfernen. Kurzerhand begann einer meiner Freunde, der am größten von uns war, mit einem schweren Hammer auf das Schild einzuschlagen. In der Stille des nächtlichen Waldes kamen uns die donnernden Schläge ohrenbetäubend laut vor. Erschrocken blickten wir uns in alle Richtungen um. Überall begann es wild zu rascheln und zu knistern. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, bis das Schild endlich nach unten fiel und auf dem feuchten Boden aufschlug. Alle hielten den Atem an und lauschten dem Nachhall des Hammers, der sich nur langsam im dichten Wald mit unzähligen Echos verlief. Mehrere angespannte Minuten vergingen, dann atmeten wir erleichtert auf. Es war nichts geschehen. Aber was hatten wir auch erwartet? Dennoch überkam mich ein ungutes Gefühl und eine Gänsehaut überzog meinen ganzen Körper und ich begann zu frösteln. Nervös ergriff ich das Schild und wir machten uns auf den Weg zum Mazda. Dann erstarrte ich. Durch den tiefen Nebel war ein Leuchten zu erkennen, ein Leuchten wie von einem Scheinwerfer, und es kam näher, aus dem Wald, auf uns zu. Erschrocken und mit wachsender Unruhe scheuchte ich alle in das Auto. Das Fahrzeug war noch nicht zu sehen, nur das langsam stärker werdende Licht, das seine baldige Ankunft ankündigte, kroch wie ein langer Schatten immer heller werdend auf uns zu. Als alle eingestiegen waren, legte ich hektisch den Rückwärtsgang ein, um aus der Einbuchtung herauszufahren. Da erschienen die Scheinwerfer eines Geländewagens in meinem Rückspiegel. Seltsam bedrohlich und ohne Eile fuhr er auf uns zu. In meinem Auto wurde die Anspannung immer größer. Wild durcheinander rufend gingen wir unsere Optionen durch. Was sollten wir tun? Abwarten und sehen, wer da kam? Ihn einfach vorbeifahren lassen? Oder losfahren und versuchen, aus diesem Wald herauszukommen? Ich wartete, zögerte mit einer Entscheidung. Dann war das Fahrzeug bei uns angekommen. Wir alle starrten gespannt nach draußen. Das Auto war dicht an uns herangefahren. Ich verriegelte alle Türen. Durch das grelle Licht konnten wir nichts in der Dunkelheit erkennen. Der Wagen hätte uns leicht passieren können, doch das tat er nicht. Er blieb einfach direkt hinter uns stehen. Niemand stieg aus. Nichts rührte sich. Nur das Dröhnen der laufenden Motoren war noch zu hören. Ein kurzes Zögern noch, dann traf ich eine Entscheidung und gab Gas. Erst langsam, um zu sehen, ob uns der Geländewagen verfolgte. Er fuhr im selben Augenblick los wie ich. Dann beschleunigte ich, unser Verfolger ebenfalls. Immer schneller fegte ich über die holprige Schotterstraße, doch der Geländewagen blieb mir dicht auf den Fersen. Meine Stoßdämpfer ächzten unter der Wucht, mit der ich nun durch die Schlaglöcher rauschte. Doch das war mir egal. Der Schotter krachte laut scheppernd in den Radkästen und die Reifen verloren immer wieder den Halt. Meine Freunde schrien auf, als wir in einer Kurve nur knapp an einem tiefen Graben vorbeirutschten. Nach schier endlosen Minuten konnte ich festen Untergrund unter den Reifen fühlen. Nun drückte ich das Gaspedal komplett durch und hoffte so inständig, unseren Verfolger loszuwerden. Ein Blick in den Rückspiegel verriet, dass der Geländewagen noch immer direkt hinter uns war, obwohl ich im irrwitzigen Tempo durch die Bäume schoss. Schnell sah ich wieder nach vorne. Dieser Wald musste doch irgendwann zu Ende sein. Und da, als würde ich durch einen geschlossenen Vorhang rasen, lichtete sich der Nebel. Der Waldrand rauschte an uns vorbei. Trotzdem ging ich nicht vom Gas. Mit rasendem Herzen fuhr ich weiter in Richtung der nächsten Ortschaft. Erst einige hundert Meter, nachdem wir den Wald hinter uns gelassen hatten, wagte ich erneut in den Rückspiegel zu sehen. Dort stand der Geländewagen. Er war genau am Waldrand stehen geblieben. Seine Scheinwerfer leuchteten hinter uns her. Um sie herum war alles schwarz. Immer wieder blickte ich nach hinten, bis sie aus meinem Blickfeld verschwanden, als ich um die nächste Kurve raste. Als wir endlich wieder in der Zivilisation angekommen waren, drosselte ich das Tempo und fuhr weiter bis nach Hause. Wir alle waren während der Heimfahrt sehr still geworden. Den Rest des Abends verbrachten wir mit wilden Spekulationen darüber, was der Fahrer wohl von uns gewollt haben könnte oder wer es gewesen war. Wer außer uns hielt sich sonst noch mitten in der Nacht in diesem Wald auf? Und vor allem warum? Und warum verfolgte er einfach so ein fremdes Fahrzeug? Vielleicht, um uns einfach Angst einzujagen? Eine Lektion zu erteilen? Wir wussten es nicht und haben es auch nie herausgefunden. Doch ich empfand diesen Abend als eine Warnung. Ich hatte den Eindruck, diesen Ort immer wieder herausgefordert zu haben, bin immer tiefer in seine Geheimnisse vorgedrungen und hatte nun den nächtlichen Frieden gestört. Ich mied den Wald von da an für lange Zeit. Nach Jahren ging ich bei Tageslicht mal wieder dort vorbei. Alle Spuren des Militärs waren beseitigt worden, auch das alte Forsthaus. Dennoch bewahrte dieser Ort nach wie vor seine unheimliche Ausstrahlung und zugleich seine starke Anziehungskraft. Allerdings gehe ich seit dieser Nacht nur noch tagsüber dorthin und auch nur flüchtig, ohne tiefer in das Dickicht vorzudringen. Es ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte zu Papier bringe, und während ich das schreibe, ist es in meinem Raum deutlich kühler geworden. Keine Ahnung, ob ich mir das einbilde, doch mein Gefühl sagt mir, ich sollte jetzt besser zum Ende kommen. Ihr wisst jetzt, dass es einen Ort gibt, der nicht gestört werden möchte und der scheinbar seine ganz eigenen Regeln macht und dafür sorgt, dass diese auch eingehalten werden. Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Geschichte und beschert euch genauso eine Gänsehaut wie mir gerade. Seit ich sie geschrieben habe, erwische ich mich seit langem wieder dabei, wie ich nachts verstohlen über meine Schulter blicke und muss dabei ein bisschen über mich selbst schmunzeln. Aber kennen wir das nicht alle? PS: Wo sich dieser Ort genau befindet, habe ich mit Absicht nicht verraten. Er will nicht gestört werden und wer weiß, was mich sonst als nächstes verfolgen wird. Happy Halloween nachträglich. Vor Halloween ist nach Halloween, nach Halloween so, ist vor genau. Halloween. Eure Melanie.
Vielen, vielen Dank, Melanie, für diese fantastisch geschriebene, super Atmosphäre.
Ein Genuss.
Geschichte. Ich dachte zwischenzeitlich, ganz ehrlich, wir sitzen in der Creep Me Out. Ich habe total vergessen, dass es eine Zuhörereinsendung ist.
Es war auch als True Creep gedacht. Wir hatten doch mal versuchsweises Konzept und hatten zu wenig Einsendungen, um das tatsächlich verfolgen zu können in der Regelmäßigkeit. Die Reaktion mit dem Auto und dass man dann quasi so eine Hetzjagd veranstaltet, finde ich sehr, sehr überzogen. Wenn das ein Mensch war und nicht der Ort an sich, der euch da, ne? Keine Frage.
Ist halt auch saugefährlich, ne?
Eben, das finde ich halt ganz schwierig. Ja. Das hätte euch in ganz große Gefahr bringen können. Und ich bin ganz dankbar und froh, dass du so eine gute Autofahrerin bist, Melanie, offensichtlich. Und da so souverän das gemacht hast.
Ja.
Aber das finde ich auch überzogen. Aber ganz ehrlich, wenn da jemand ist, ein Förster zum Beispiel oder sowas, der die ganze Kiste da überwacht und so. Mhm. Und da kommt einer und schraubt so ein Schild ab und so, dem wäre ich auch mal hinterher gefahren vielleicht. Mhm. Also, ne?
Das muss nicht der Ort gewesen sein, sondern einfach ein unbefugtes Eindringen auf Plätze, ja, ja, an die ihr nicht gehört.
Wiederholt.
So, ne? Genau.
Und dass man dann irgendwann
genau
denkt,
aber okay, ich finde das trotzdem, dass da ist auch die Lektion gelernt worden, zweifelsohne, also ne, so. Spannend, einfach ja, absolut spannend.
Vorher
Story
hatten wir auch den Soldaten.
Auch spannend.
Wieder einen Soldaten. Mhm. Dieses Mal ist er nicht durch Fenster geklettert.
Aber man muss ja sagen, ich meine, ein Soldat, der, also das wurde ja zu Militärzwecken benutzt. Mhm. Und du weißt ja auch manchmal nicht, ob, es muss ja auch wahrscheinlich nicht alles angemeldet werden, wenn du so ein Trainingsgelände hast, mhm, und das hat mal irgendwie einen Bezug zur Bundeswehr gehabt, mhm, kann es ja auch sein, dass noch Übungen gemacht werden. Und wenn der Typ da steht und einfach da raucht,
ja, ja,
und sagt, ey Leute, ihr habt hier nichts zu suchen, mhm, ist das auch einfach mal legitim. Und auch nach 5 Minuten nicht mehr da zu sein, weil man ein Raucherpäuschen gemacht hat, ist ja auch legitim.
Ja, ja, auf jeden,
ne,
Fall.
Also da würde ich jetzt so ein bisschen...
Auslegungssache.
Genau, würde ich auch
aus
sagen.
Aus der Geschichte, was auch immer ihr wollt.
So genau, aber es, ne, es könnte theoretisch eine Erklärung dafür geben, ja, was wollte ich nur sagen.
Ja.
Ne?
Vielleicht ist es so wild, das Gelände auch wirklich immer noch Eigentum von der Bundeswehr.
Genau.
Keine Ahnung.
Und es war halt einer da und wie auch immer. Aber ich kann mir richtig, also ohne Scheiß, der Moment, in dem du einfach nur dadurch, dass du jemand an einer Zigarette zieht, siehst, dass da jemand steht, ist auch einfach scheiß gruselig. Mhm. Hätte ich mir auch mal schön den Zöschen
gemacht.
Generell,
ich weiß immer nicht, bei so Lost Places... Also diese, für diese Ghost Hunting Sache bin ich ja per se zu haben, aber nicht an Lost Places. Die machen mir aus diversen Gründen Angst, eben weil ich gerade eben nicht vorhabe, dort auf andere Menschen zu treffen, mhm, weil man weiß nie, wer sich da so rumtreibt. Die sind ja auch meistens richtig schön abgelegen und so, und dann zum anderen auch wegen Einsturzgefährdung. Du weißt nicht, wie alt sind die,
ja,
wird das überprüft? Nee, gar nichts wird da wahrscheinlich überprüft. Ne,
naja,
also
ich meine, im Endeffekt ist ja so, in der Geschichte jetzt wissen wir ja, dass es Jahre später alles abgerissen wurde. Das,
ja,
heißt,
ja,
es gibt jemanden, der sich um dieses Areal gekümmert hat.
Ja, oder zumindest eine Stadt, die gesagt,
genau,
hat,
genau, irgendwer
weg damit,
halt, ne, der da irgendwas veranlasst,
ja,
hat. Das heißt, im Zweifel ist es aber so, dass ja auch oft, wenn Dinge lange leer stehen, dann heißt das oft, dass finanzielle Mittel nicht da sind. Das heißt, da wird nichts instand gehalten und so.
Mhm.
Das heißt, du musst halt wirklich höllisch aufpassen,
richtig,
dass dir da nichts auf die,
ja,
Mappe fällt. Ne?
Ja, also mal ganz abgesehen davon, dass die halt an sich schon wahnsinnig unheimlich sind. So, ja, ich sehe es auch, es geht eine wahnsinnige Faszination von Lost,
absolut,
Places aus. Das ist eine spannende,
absolut,
Sache. Ja, ich gucke es mir auch an, wenn mutige YouTuber in solche,
ja, ich auch,
Lost Places gehen. Aber ich selber... würde es, glaube ich, nicht machen. Einfach wirklich, weil ich Angst habe, auf nicht nette Menschen zu treffen oder auf gefährliche Menschen potenziell oder auf Menschen, die vielleicht in einem Zustand sind, wo sie nicht wirklich wissen, was sie tun.
Ja.
Ne?
Du, und, das kann halt passieren.
Ja, oder halt eben wirklich Einsturzgefahren oder.
Ja. Vielfältige Möglichkeiten sich auch so. Und darüber hinaus, und ich weiß, das ist dann, ich weiß halt, das ist halt, ich will jetzt nicht hier, ne? Ich bin Oberlehrerin Sachse hier. Aber
lass heute die Alman an der Tür.
Geh einfach, ja, ich bin einfach jetzt Karen, ja. Geht einfach nicht in Häuser, die nicht eure sind, so ohne Erlaubnis. Sorry.
Jetzt macht
so
bald keiner mehr Lost Place Videos, die du dir angucken kannst.
Ja. Kann ich trotzdem nicht anders sagen. Sorry, ich kann mich nicht korrigieren.
Was für eine Doppelmoral auch.
Es geht nicht. Okay. Ja, es war.
Okay.
Es war.
Ihr geht
nicht
mehr in Lost Places und Pia guckt diese Inhalte nicht mehr.
So. Amen.
Amen. Ganz regelkonform.
Ganz regelkonform.
Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, liebe Melanie, dass du einfach wieder häufiger zum Schreiben kommst, falls dir es noch Freude bereitet, weil... Damit würdest du sicherlich auch deinem Umfeld und deiner Nachwelt einen großen Gefallen tun.
Mach es einfach, es ist wirklich wunderbar. Und wenn du noch ein Erlebnis hast oder wie auch immer, wenn du Lust hast, dich überkommt es und du willst eine Geschichte zu einem bestimmten gruseligen Thema schreiben und wenn sie fiktiv ist, schick sie mal rüber,
ja,
wenn du magst.
Wir
und wir können vielleicht eine CMO, eine Creep Me Out draus machen.
Ja,
oder so.
Auf jeden Fall.
Schön, sehr schön, hat uns sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Natürlich nicht nur an Melanie, an alle
Hörerherzchen,
die uns für heute ihre Geschichten haben zukommen lassen. Das war jetzt auf jeden Fall ein sehr atmosphärisches Ende.
Yes.
Ich würde sagen, das lassen wir so stehen.
Würde ich auch sagen.
Und wir hören uns ja auch noch wieder diesen Monat. Ja,
ja, auch.
Pia meldet sich.
Ich melde mich.
Wir sehen uns aber auch ganz bald.
Das will ich sagen. Ich bin doch die Tourbeauftragte.
Ja.
Wir gehen auf Tour, Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks. Und
Ganz bald.
Ja, genau. Jetzt ist es bald soweit. Es geht los ab dem 9.11. Da sind wir in Köln auf der Bühne im Gloria Theater. Dann sind wir am 13.11. in Berlin bei den Wühlmäusen. Dann sind wir weiter am 28.11. in Mühlheim an der Ruhr im Ringlockschuppen. Mhm. Und dann sind wir noch im Zentralkomitee an 2 Terminen in Hamburg am 4. und 5. Dezember.
So sieht's aus.
Genau. Köln ist ausverkauft. Und der erste Termin in zweite Termin in Hamburg ist ausverkauft.
Genau.
Ansonsten schaut mal, ob ihr noch Karten kriegt. Für Hamburg, Berlin oder Mülheim.
Richtig.
Und dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns da bald sehen.
Ja, die Anlaufstellen haben wir euch, also für die Tickets haben wir euch in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Wir haben einen spannenden Fall mit im Gepäck und wir freuen uns wahnsinnig, einfach ein paar schöne Abende mit euch von Angesicht zu Angesicht verbringen zu können.
Jawohl.
Und ein bisschen gemeinsame Zeit zu verbringen. Und ja, jetzt geht es schnellen Schrittes auf Halloween. Unserem 5. Geburtstag und damit einhergehend dann auch wirklich auf unseren ersten Live-Auftritt.
Alleine.
Genau. Unseren
ersten
Live-Auftritt.
Stimme im Kopf.
Alleine zu.
Tour.
Ja. Gut, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher,
es ist gefährlich da draußen.